Ein neues Thema, digitaler Kolonialismus und der Überwachungsstaat. Wenn man sich die Geschichte ein bisschen anguckt, dann waren vor allen Dingen Briten, Franzosen, Belgier, Portugiesen, Spanier überall in der Welt, vor allen Dingen in Afrika tätig und haben dort in großem Umfang Kolonien gemacht, wo sie sich dann subjektiv mit linealen Grenzen gezogen haben, die mit der Realität der Menschen, die dort leben oder lebten, nichts zu tun hatte. Relativ spät sind die Deutschen dann auch auf dem Markt aufgetreten. Und ich erinnere aus unserer eigenen Familie, wie Deutsch-Südwest von einem kaiserlichen Admiral mit Beschlag belegt wurde, zusammen mit einem Bremer Kaufmann Lüderitz. Und das ist bei uns Familiengeschichte. Der hat das damals für den Kaiser sozusagen okkupiert. Und wenn man sich den Völkermord an den Nama und in der Region dann anguckt, der danach stattgefunden hat, kann man sagen, nicht nur andere Länder, auch Deutschland hat da eine riesige Blutschuld auf sich geladen. Und die Deutschen haben ein Glück gehabt. Sie sind relativ früh nach dem Ersten Weltkrieg von ihren Kolonien befreit worden. Deshalb gibt es einige Länder, in denen Deutschland ein besseres Ansehen hat, unberechtigterweise oft, als andere Kolonievölker. Und die Völker haben sich langfristig und schwierig von ihren Kolonialherren befreit. Wenn man sich das heute anguckt, wer den Hafen von Piräus besitzt, wer an der ostafrikanischen Küste vor allen Dingen und auch im südlichen und westlichen Afrika tätig ist, sind das vor allen Dingen die Chinesen, die mit Infrastrukturmaßnahmen sich ein riesiges Feld aufgebaut haben. Das zur Eröffnung, meine Einschätzung. Und jetzt hören wir einen Vortrag von Erich Pavlik, der die digitale Seite dieses Kolonialismus betrachtet. Herzlichen Dank.
Okay. So, der Vortrag fängt mit digitalem Kolonialismus an, aber so der Schwerpunkt ist die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Digitalen Kolonialismus in 20 Minuten aufzuarbeiten, ist praktisch unmöglich. Ich bin neben FIF auch Mitglied von WIED. WIED ist eine Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz hier in Berlin, die sich mit Weltwirtschaft, Entwicklung und Ökologie beschäftigt. Das ist eine sehr alte Organisation auch. Kurz ein Werbeblock in dem Zusammenhang. Wir machen nächstes Wochenende in Frankfurt zusammen mit Lobby Control und dem Forum Umwelt und Entwicklung eine Konferenz zum Thema Monopolmacht und was es so an Möglichkeiten gibt, durch einige neue Gesetzgebungen da vielleicht ein bisschen dagegen zu wirken. Wir haben da drei Schwerpunkte. Einer davon sind Tech-Konzerne, der zweite Finanzen, der dritte die Agrarwirtschaft. Also falls jemand hier in Frankfurt sein sollte, nächsten Freitagabend und Samstag findet der Kongress statt, ziemlich zentral im Haus am Dom. Das ist mitten in Frankfurt auch gut zu erreichen. Und das geht natürlich auch an alle Leute, die vielleicht hier im Stream noch zuhören. So. Ja, jetzt habe ich meinen. So, also ihr könnt Näheres dann über unsere Website www.wiedonline.org auch erfahren. Auch wenn ihr nicht nach Frankfurt kommen könnt, da ist eine Menge Material gerade über Konzernkonzentration und Monopole und sowas. Wobei unsere Schwerpunkte sind im Moment Ressourcen und Lieferketten und Finanzmärkte. Zum Beispiel das Agrarthema wird vom Forum Umwelt und Entwicklung beigetragen in der Veranstaltung. So, jetzt aber zu meinem Thema. Ich wollte über deutsche Entwicklungszusammenarbeit reden. Die passiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Und es gibt zwei Faktoren, wenn man über das Digitale redet, die man dabei im Auge behalten muss. Es gibt in Afrika sowas wie in Anführungszeichen digitalen Kolonialismus. Der hat sich irgendwo in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts rausgebildet. Auch nicht nur in Afrika, sondern auch in ehemaligen anderen Kolonien. Der wird jetzt immer penetranter. Und parallel dazu gibt es halt so Tendenzen, auch sowas wie einen digitalen Überwachungsstaat in afrikanischen Ländern aufzubauen. Und weltpolitisch sind das zwei völlig verschiedene Gruppen. Der Überwachungsstaat wird im Wesentlichen von Chinesen und ein bisschen von Israelis aufgebaut, während der digitale Kolonialismus, das sind so die westlichen Länder. So, wo hat das angefangen? So, das allererste war IT-Outsourcing. Das heißt, man hat Programmierarbeiten in den Süden verlagert. Indien war natürlich die bekannte Location, Philippinen, Brasilien und noch ein paar andere Länder. Es hieß dann Offshoring. Ed Jordan, so ein prominenter IT-Experte aus dem letzten Jahrhundert, hat dann irgendwie ein Buch geschrieben, The Rise and Fall of American Programmer. Weil einer der Gründe war sicherlich Ökonomie, die Arbeitskräfte da waren billiger in Indien, aber es war halt auch so eine firmeninterne Macht von IT-Lern zu brechen. Also in diesen Firmen liefen auch interne Machtkämpfe zwischen den verschiedenen Funktionen, zwischen Marketingleuten, Controllern, IT-Lern und so weiter. Das nächste, nachdem das mit dem IT-Outsourcing eigentlich ganz gut funktioniert hat, hat man als nächstes das sogenannte Business Process Outsourcing entdeckt. Business Process Outsourcing heißt dann halt irgendwelche anderen Arbeiten, mit Ausnahme von IT-Arbeiten, da auch in den Süden zu verlagern. Also hier, das ist zum Beispiel so eine Werbung für ein Callcenter, für Callcenter Agents in Indien. Das heißt also, man hat die Leute dann halt ans Telefon gesetzt. Heutzutage sitzen die am Internet, beantworten auch E-Mails oder arbeiten im Chat. Und das fing mit Callcenter-Arbeiten an, so Beratungstätigkeiten, Kunden abwimmeln, die sich beschweren wollten, etc. Hat sich aber in den letzten Jahren in zwei unschöne Richtungen weiterentwickelt. Auch wenn die Arbeitsbedingungen in Callcentern nie gut waren. Das eine ist, man hat Content Moderation in sozialen Netzwerken über diese BPO-Firmen irgendwo abgewickelt. Content Moderation heißt, man guckt sich Inhalte an, die vielleicht schädlich sind, meistens die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Social-Media-Plattform etc. verletzen, was auch immer. Also alles, was da gepostet wird, wird erstmal durch ein paar künstliche Intelligenz-Vorfilter gezogen. Und das, was da verdächtig ist, das wird dann halt so einem Agent in so einem BPO-Center vor die Nase geknallt. Die müssen so in 1 bis 2 Sekunden pro Bild, es geht viel auch um Bilder, in 1 bis 2 Sekunden pro Bild entscheiden, ist das jetzt irgendwo was Schlimmes oder nichts Schlimmes. Das Problem von denen ist, dass die natürlich den ganzen Müll, vor dem man die wohlmeinenden Kunden im Norden irgendwo bewahren will, dass die das vor den Augen kriegen, die ganzen Gewaltszenen, Vergewaltigung und Pornografie, was auch immer, damit die das da irgendwie rausschieben. Aber die leiden natürlich da auch psychisch heftig drunter. Und das gleiche Spiel hat man jetzt in den letzten Jahren auch mit künstlicher Intelligenz und dem Flaggen von irgendwelchen Bildern oder Texten oder sowas. Da gibt es ChatGPT wurde eigentlich erst durch Reinforcement Learning bei Human Feedback. Das heißt also, man lässt Menschen beurteilen, ob die KI sich richtig entschieden hat. Also wir hatten ja gestern diese Vorführung von dieser Punktwolke mit diesen ganzen Qualifizierungen von den Bildern. Das geht dann nämlich im Prinzip noch ein Stück weiter. Das, was so in der Grauzone der Punktwolke ist, das wird dann halt irgendwo nach Kenia oder Kenia ist zum Beispiel eine gute Location dafür, geschoben und das sollen irgendwelche Leute beurteilen, ob das würdig ist, in ChatGPT zu erscheinen oder nicht. Das ist Business Process Outsourcing. Also die moderne Variante ist nicht nur schlechte Arbeitsbedingungen, sondern die Leute leiden auch ernsthaft drunter. Dann wurde der Amazon Mechanical Turk und ähnliche Plattformen erfunden. Das sind so Mikroarbeiten, die Menschen erledigen sollen. Sitzen auch fast alle im Süden, weil da wird an meistbietend oder wenigstbietend irgendwo rausgegeben. Beispielsweise konnte man da, wenn man Bilder freistellen lassen wollte, also irgendwelche Figuren aus Bildern freistellen lassen wollte, hat man die dann einfach über den Turk da irgendwo für ein paar Cent freistellen lassen. Das geht jetzt heutzutage nicht mehr, da gibt es billigere Methoden, nämlich Stable Diffusion. Und das etwas Größere sind halt so elektronische Gigworks, also kleinere Programmieraufgaben, Examensarbeiten schreiben etc. So, das ist so die Szene, in der das Ganze irgendwo stattfindet. Und in den Ländern wird auch so ein bisschen ICT, also Informationstechnologie, entwickelt. Also ein relativ bekanntes Beispiel ist M-Pesa in Kenia. Das ist dort das elektronische Zahlungssystem. Funktioniert auch in ein paar anderen afrikanischen Ländern. Ist von der Vodafone-Tochter entwickelt worden in Kenia. Aber Vodafone hat sich nicht der Mühe unterzogen, das zum Beispiel irgendwo nach Europa oder sowas zu importieren. Ist irgendwie von so komischen Leuten mit schwarzen Gesichtern entwickelt worden. Und ein anderes Beispiel ist Ushahidi. Das ist eine Crowdsourcing-Plattform, die ursprünglich für Vorfälle in Wahlen in Kenia entwickelt wurde, die beispielsweise in Haiti bei diesen Unglücken im Zusammenhang mit Wirbelstürmen auch Verwendung gefunden hat, die aber auch, ich war hoch erstaunt, als ich letztes Jahr ein Projekt für die GIZ gemacht hatte, wo es um genau das und genau um solche Sachen geht, dass die dort gar nicht bekannt war. So, dann, wo kommt der Begriff digitaler Kolonialismus her? Die Konzerne wie Facebook, also Meta, sind mit dem Anspruch angetreten, erstmal im Norden, wir tun was Gutes. Wir helfen den Leuten zu kommunizieren und sich wohlzufühlen. Im Süden haben sie so etwas Gleiches gesagt. Und Facebook hatte die brillante Idee, wir bieten ein reduziertes Internet an. Unter dem Namen Facebook Free Basics. Konnte man nur über Mobiltelefon erreichen, was aber eh nicht kein Problem war. Facebook hat einen Deal mit lokalen Netzbetreibern, also Mobilfunkbetreibern gehabt, dass dieses Facebook Free Basic nichts kostet. Da die Leute alle irgendwo da im Süden halt einfach Datenvolumen ein ziemliches Problem ist, ziemlich teuer. Also im Verhältnis zu den Einkünften, auch wenn es im Prinzip in unserem Verhältnis billig ist und Flatrates praktisch nicht üblich sind. War ein tolles Angebot. Es war aber so, dass die indische Zivilgesellschaft, da gibt es ein paar relativ schlaue Civic Tech NGOs, die haben eine massive Kampagne dagegen gemacht, unter dem Ding Netzneutralität. Also es soll möglich sein, alle Services im Internet und nicht nur die, die Facebook zeigen will, auf die zuzugreifen, und haben dann halt auch diesen Begriff digitaler Kolonialismus geprägt, und der haben sich auch durchgesetzt. In Indien ist dieses Free Basics verboten worden. Es gibt aber ungefähr 40 Länder im Süden, wo es sich durchgesetzt hat. Und warum macht Facebook das immer noch? Nun ja, also sie haben jetzt, sie sammeln sich einen Datenpool. Erstmal besetzen sie natürlich Landschaft. Das Internet ist Facebook in vielen von diesen Ländern. Sie besetzen halt Marktpositionen, da kommt dann kein anderer rein, irgendwelche Chinesen oder sonst was. Und sie haben Daten. Die können sie im Moment noch nicht monetarisieren. Aber sie haben sie für die Zukunft. So, nächster Akt, und dann bin ich fertig mit der, das ist kulturelle Aneignung über digitale Netze. Fangen wir mal in der Mitte an. Das ist ein mit Stable Diffusion verfremdetes Plakat von Netflix. Es gibt in Nigeria unter dem Schlagwort Nollywood eine riesengroße Filmproduktion für den afrikanischen Markt. Und Netflix ist draufgekommen, ach, wir können ja natürlich da ein bisschen was streamen, aber wir können das auf den globalen Markt nutzen. Das heißt, die hat da ein Videoproduktionszentrum aufgebaut, da Leute angeheuert, die jetzt Nollywood für den globalen Markt machen. Also das hier ist die Verfremdung von The Black Book. Das ist ein Krimi, den Netflix im September gelauncht hat und der also weltweit ein Riesenerfolg ist. Und sowas kann man natürlich weitertreiben. Das war so ein Anfang. Also es gibt noch mehr solche Sachen. Afrika ist ja sehr reich an Kultur. Und das bisherige Geschäftsmodell war, irgendwelche Menschen aus Afrika irgendwas zu entwickeln zu lassen. Da kann man jetzt die KI irgendwo zum Einsatz bringen. Das hier drüben, wahrscheinlich einige von euch, Ihnen erinnern sich an die Benin-Bronzen, an diese Diskussion. Die zwei sind auch wieder Stable Diffusion generiert, in der Anforderung im Stil der Benin-Bronzen. Ich habe die beiden einer afrikanischen Kulturanthropologin oder Kulturethnologin gezeigt und gemeint, ja, wo kann man die in Afrika verorten? Sind doch offensichtlich afrikanisch. Man kam nicht genau auf Benin, aber Westafrika war schon der Punkt. Das heißt also, was man tun kann, ist, irgendwelche kulturell erfolgreichen Dinge mit AI so ähnliche Sachen machen und für den globalen Markt irgendwo zu produzieren, ohne die Communities, die diesmal ursprünglich entwickelt haben, irgendwo teilhaben zu lassen. Und das da drüben ist halt ein afrikanischer Robot. Also man kann da halt irgendwie auch Ästhetik konstruieren, und das ist ein Riesenmarkt. Oh, jetzt habe ich noch 5 Minuten. Oh, das ist okay. Ich werde sicherlich 5 Minuten überziehen. dann ganz kurz. Also was in Afrika für die afrikanischen autoritären Leute ein Schockmoment war, war der arabische Frühling. Auf einmal haben irgendwelche Leute mit Twitter und sonst was sich organisiert und haben einen Aufruhr gegen die Obrigkeit gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass also so andere Obrigkeiten auf dem afrikanischen Kontinent dann eher erstmal einen Schreck gekriegt haben. Das könnten meine eigenen Leute ja auch machen. Haben sie teilweise auch gemacht. Gut, also erste sehr rude Methode ist, man schaltet das Mobilfunknetz ab, dann kann keiner mehr twittern. ist aber sehr unpopulär, würde dann unter Umständen auch zur Verbreiterung der Bewegung führen, weil die Leute von diesem Kram, von diesem Mobilfunk auch für so das gesamte Leben, Lebensorganisation und sowas abhängig sind und dann irgendwann richtig böse werden. Also macht man als nächstes, also hat man angefangen, ah ja, man könnte ja irgendwo diese Leute erstmal identifizieren, die gefährlich sind. Dazu braucht man ein bisschen digitale Überwachungstechnologie, um in deren Verkehr reinzukommen. Also dort in diesen autoritären Staaten läuft, ist der Weg von erkannt werden zu direkter physischer Gewalt relativ kurz. Aber okay, wer liefert diese Technologien? Naja, okay, in China ist sie ja ziemlich gut drin. 2/3 des Markts. In Afrika, diesbezüglich in Markt in Afrika, sind chinesische Tools. Dann die Israelis sind da ziemlich gut drin. Die haben dann noch mal so 15-20% von dem Markt und der Rest ist so ein bisschen USA, ein bisschen Frankreich, ein bisschen England, ein bisschen Deutschland, ein bisschen Italien. Also so diese ganzen einschlägigen Überwachungskonzerne oder Hacking-Konzerne. Okay, aber gut. Das ist im Moment das Eingangstor für die Chinesen in den afrikanischen digitalen Markt. Hinter diesen Firmen, die dieses Zeug verkaufen, kommen natürlich dann andere Sachen. So, jetzt muss ich irgendwo, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die hat immer so ein bisschen ein Problem. Die schwankt immer so ein bisschen zwischen, wir wollen was Gutes tun und wir wollen die deutschen Interessen vertreten. Der vorige Entwicklungsminister, der Herr Müller von der CSU, der war aus Sicht von so Leuten wie der FDP halt irgendwo zu sehr von christlicher Ethik versifft und hat also sehr, sehr stark in Richtung, wir tun was Gutes, gepusht. Seine Nachfolgerin von der SPD, die ist dann jetzt wieder, wir machen Wirtschaftsförderung. Also sie haben drei Sachen. Sie sagen Entwicklungsziele der Afrikanischen Union. Das heißt im Wesentlichen Wachstum, 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 Wachstum. Wenn man dort mit Postwachstum käme in Afrika, wird man vor die Tür gebeten. Ist auch naheliegend, warum? Dann, sie wollen gemeinsam mit afrikanischen Partnern globale Transformation machen. Das ist nicht so wirklich, passiert nicht so wirklich. Da werden dann so Sachen wie diese Wasserstoffstrategie, die so ziemlich Unfug ist, drunter verpackt. Und mit Nachbarkontinenten in Krisen solidarisch und sichtbar zusammenarbeiten, naja. Alle Versuche, die es in den letzten Jahren gegeben hat, sind krachend gescheitert. Gut, ich habe mir diese Strategie dann mal angeguckt und guckt, wo da was zum Digitalen steht. Das sind fünf Sätze, mehr oder weniger, wo überhaupt digital erwähnt wird. Innovationsförderung, da geht es dann halt darum, Digitalisierung, neue Technologien. Die digitale Wirtschaft unterstützen, im Wesentlichen durch politische Rahmenbedingungen. Gesundheitsversorgung, da denkt man auch, man könnte ja doch Digital Health machen. Verwaltung automatisieren und ein bisschen Zivilgesellschaft. Also das BMZ hat ein relativ großes Ding für Gewaltprävention. Und das Konzept ist, dann sind sogenannte Digitalzentren. Die wollen sie dann irgendwie überall auf der Welt irgendwo hinbauen. Die haben unterschiedliche Funktionen, Regierungsberatung, Qualifizierung etc., je nachdem, was man mit diesen Ländern aushandeln kann. Okay, ich habe mir jetzt mal eins kurz angeguckt. Das ist das Digital Transformation Center in Kigali in Ruanda. Ruanda ist ist ein afrikanisches Land, was in Deutschland, in der deutschen EZ sehr beliebt ist. Die wollen halt auch irgendwo, wir wollen uns digitalisieren. Also das ist dort Regierungspolitik. Da kann man relativ viel in diesem digitalen Feld mitmachen. Das, Transformation Center hat im Wesentlichen versucht, als Incubator zu funktionieren. Also sie haben dann halt in typisch deutsche Entwicklungszusammenarbeit, man zählt einfach, was man gemacht hat. Also Wirkung ist nicht wirklich interessant. Also sie haben dann irgendwo in diesem Incubator 17 Produkte entwickelt. Die sind im Wesentlichen irgendwelche Webanwendungen. Es gibt ein paar IoT-Sachen. Eine zum Beispiel haben sie irgendwo Sensoren zur Feuchtigkeitsmessung irgendwo auf den Feldern oder sowas entwickelt und haben da so eine zentrale Datenbank angelegt, so in der Erwartung, dass man die Bauern dann beraten kann, was sie an Dünger da drauf streuen, was also nicht unbedingt das Thema ist dort in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft mit dem Dünger. Einen elektronischen Walking Stick für Blinde, also durchaus. Und das Einzige, wo ich das Gefühl habe, dass da steckt ein echter Bedarf lokal drunter, dahinter, ist Technologie, um die lokale Sprache, also Text-to-Speech und Speech-to-Text, zu verarbeiten. Das ist nämlich ein großes Problem, dass fast alles, was an automatisierter Sprachverarbeitung im Moment existiert, auf ungefähr 20 bis 30 Sprachen in Wirklichkeit beschränkt ist. Das ist Basistechnologie. Gut, dann haben sie 23 Trainingskurse organisiert, in denen so 580 Leute, das sind so Sachen wie IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Projektmanagement. Das Problem ist, die Leute, man versucht dann halt Leuten in 3 bis 4, 5 Tagen Artificial Intelligence beizubringen. Oder IoT oder sowas. Teilweise sind das auch Produkt irgendwo Schulungen, also IBM ist da irgendwo zugange und SAP. Aber eigentlich ist es hauptsächlich, das kam dann auch bei den Evaluierungen raus in diesem Lessons Learned Bericht, ist einfach zu viel. Und ja, dann Meetings, Studien etc. Jetzt Gesundheitsversorgung. Haben sie irgendwo, hat die gesamte deutsche Politik in der Covid-19-Pandemie irgendwo, das Ganze völlig gegen die Wand gefahren. Sie versuchen das jetzt wieder gut zu machen. Also man steckt ungefähr 500 Millionen in lokale Impfstoffproduktion. Und was eigentlich viel wichtiger ist, man fördert in Südafrika ein mRNA-Forschungszentrum, das mittlerweile den ersten Impfstoff auch rausgebracht hat. Das heißt also, Südafrika ist jetzt nach Deutschland und USA das dritte Land, was in der Lage ist, irgendwo mRNA-Vakzine zu entwickeln. Der Grund war letztlich, die Deutschen hatten sich da, oder auch die ganzen westlichen Länder hatten sich dann so was Geschicktes überlegt, wie in Indien ist es ja so, dass die größten Produktionskapazität für Pharmazeug sitzen in Indien weltweit. Und Indien hat auch 60% des afrikanischen Marktes. Also hat man am Anfang der Pandemie über so ein Vehikel COVAX einfach 1 Milliarde Dosen für Afrika in Indien bestellt von AstraZeneca-Impfstoffs. Die Inder haben natürlich gesagt, nachdem die Pandemie bei ihnen auch angekommen war, das Erste, was sie getan haben, ist Exportverbote für sämtliche Impfstoffe. Und die Europäer haben nichts getan, um die Lücke dann auszugleichen, etwa indem sie den Afrikanern halt Teile von ihrem Pool abgegeben haben. So, dann Digital Health ist auch ein Datenproblem. So, jetzt gut, dann mache ich den hier, den Smart Prevention. Ich versuche es jetzt gerade noch schnell durchzukriegen. Also was Sie bei Smart Prevention versuchen, also Smart Prevention heißt Digitalisierung der Konfliktprävention. Das ist im Wesentlichen auch wieder Abentwicklung, Kommunikation etc. Die sind auch sehr ein bisschen so in der Falle, weil müssen dann halt mit den Regierungen zusammenarbeiten. Es gibt dann halt teilweise die Zivilgesellschaft traut denen auch nicht, dass sie die Daten vor der Regierung geheim halten können etc. Das heißt also, das ist eine ziemlich blöde Geschichte, wird aber relativ groß aufgebauscht. Gibt es einen riesen Bericht. Eigentlich sollte man ja Principles for Digital Development irgendwo, das wird von dem BNZ auch hochgehalten, steht auch irgendwo auf deren Website. Design with the User ist wichtig, Understanding the Existing Capabilities oder Ecosystems und Use Open Data, Open Data, Open Source and Open Innovation. Also in dem ganzen, der ganzen Afrika-Strategie kam keins von diesen vier Worten, Open Data, Open Source, Open Innovation, überhaupt nur vor. Und damit kommen wir nämlich, und das hat dann halt auch die Konsequenz, dass in der lokalen Digitalwirtschaft, also das, was sie sich selber aneignen können, so ein bisschen Webentwicklung, das können sie ganz gut. Andere Felder sind nur punktuell vorhanden. Die haben dann halt das Problem, dass die einzige Möglichkeit, ihre Skills zu monetarisieren, wieder dieses Gigwork ist, also diese Plattform. Die EZ ist viel zu short-termistisch, die hat kein Interesse. Und wo man nichts für tut, ist, denen einen Zugang zu globalen Märkten zu ermöglichen. Zum Beispiel sowas wie Digital Fair Trade als ein Konzept. Oder einfach auch nur Reiseerleichterungen für IT-Spezialisten, die von lokalen Firmen. Die müssen jedes Mal wieder durch den gesamten Visa-Prozess durch. So. Und was tun, ist es klar. Also Qualifizierung, ein bisschen langfristiger denken. Man muss denen irgendwo Gelegenheiten geben, auch was zu machen, indem man ihnen Aufträge gibt und nicht irgendwie alles von Deutschland importiert. Man muss einen Marktzugang bei uns fördern. Das ist genau dieses Fair-Trade-Thema. Und man sollte diese Principle for Digital Development hochhalten. So. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen überzogen habe, aber das ist schon ein Thema, was mir ziemlich am Herzen liegt.
Erich, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass dein Bericht in der nächsten FIFCON, die Querverweise, die du heute nicht bringen konntest, in deinem Beitrag auftaucht.
20.000 Zeichen.
Gut. Also Dagmar hat eben gesagt, wie lang der sein darf, 20.000 Zeichen. Und wenn du entsprechend auch tatsächlich inhaltlich wirst, freuen wir uns sehr und wir danken dir für deinen gelungenen Vortrag.